Hi, wir sind's, Rebecca Piron und Christian Erhardt. Bevor wir mit der neuen Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands loslegen, hier noch ein heißer Tipp.
Am 13. und 14. Juni ist es soweit. Das Forum Kommunal 2024 findet in Augsburg statt. Vorträge, Workshops, Netzwerken, ein gemeinsames Dinner und viele, viele Überraschungen warten auf Sie.
Die wichtigsten Themen auf dem Forum Kommunal, wie zum Beispiel heben wir das Potenzial im ländlichen Raum.
Was halten wir dem Fachkräftemangel entgegen und wie können Kommunen als Arbeitgeber attraktiver werden?
Und natürlich die Rolle der Digitalisierung in unseren Rathäusern. Von Kosteneinsparungen bis zur Effizienzsteigerung, von besseren Bürgerservices bis hin zu innovativen Lösungen.
Jetzt anmelden für das Forum Kommunal unter www.forum-kommunal.de.
Gemeinsam gestalten wir Deutschland. Gestalten Sie mit. Wir freuen uns auf Sie am 13. und 14. Juni in Augsburg. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema in dieser Reihe: Kommunalwahlen, das Fundament der Demokratie. Und wir wollen eine ganze Menge an Fragen aufwerfen und natürlich Antworten suchen. Wie gelingt es zum Beispiel, junge Menschen als Kandidaten für den Gemeinderat zu gewinnen? Oder warum sitzen in den Räten eigentlich so wenig Frauen? Wie funktionieren die unterschiedlichen Wahlsysteme? Und dann natürlich die Frage, was heißt das für Wahlkampf von Vereinigungen und Parteien? Ja, und wie ganz grundsätzlich läuft moderne Wahlkampfführung heute eigentlich in Kommunen? Rebecca Piron, meine Fraktionspartnerin, auch in dieser Podcast-Serie natürlich wieder mit dabei. Ich grüße dich, hallo.
Hallo Christian.
Tja, ein Riesenstrauß an Fragen. Ich würde sagen, wir legen direkt los.
Alles klar. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Wir stehen nämlich quasi vor einem Superwahljahr. In 9 Bundesländern finden Kommunalwahlen statt und das fast überall gleichzeitig mit der ebenfalls stattfindenden Europawahl. Nur Thüringen tanzt da ein bisschen aus der Reihe. Die werden die Kommunalparlamente 2 Wochen vor der Europawahl wählen, am 26. Mai. Und am 9. Juni sind dann dran Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und weil das noch nicht ausreicht, folgen wenige Monate später dann auch noch die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September. Und das alles in einer Zeit, in der sich auch die Parteienlandschaft massiv verändert. Richtig, Christian?
Ja, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, wenn man sich das mal anschaut. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen die Gründung dieser Partei der Ex-Linken Sarah Wagenknecht. Dann erleben wir im Moment den Höhenflug der rechtsradikalen AfD. Dann schon angekündigt die nächste Parteigründung, die Werteunion, eine Gruppe mit rund 4000 Mitgliedern, die im Moment Konservative sich in der CDU nennen, rund um den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen. Auch die wollen dann antreten. Ja, und dann haben wir natürlich irgendwo, ich sag mal so ganz grundsätzlich in der Nachkriegsgeschichte, eine nie dagewesene Unzufriedenheit, man muss schon sagen, einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung mit der jetzigen Bundesregierung. Und ich bin ziemlich sicher, das hat natürlich Auswirkungen alles auch auf die Kommunalwahlen.
Da bin ich mir auch sehr sicher. Ich denke, wir müssen das vielleicht noch mal kurz aufdröseln. Da wäre zum einen das Bündnis Sarah Wagenknecht. Da müssen wir erstmal gespannt bleiben, ob und wenn ja, in wie vielen Kommunen es die ja doch sehr junge Partei schaffen wird, auch vor Ort Kandidierende aufzustellen. Die eigentliche Partei hat sich ja, wie du eben schon gesagt hast, gerade erst gegründet mit Sarah Wagenknecht und Amira Mohamed Ali an der Spitze. Aber auch mit bekannten Gesichtern aus der Kommunalpolitik, wie dem ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Dass die Partei bei der Europawahl und den 3 Landtagswahlen antreten wird, hat sie auf der Pressekonferenz schon gesagt am Tag der Gründung. Aber wie es bei den Kommunalwahlen aussehen wird, das bleibt abzuwarten.
Ja, ich glaube, da schielt man wahrscheinlich ziemlich stark eher so in Richtung Landtagswahl dann, das hattest du ja gesagt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Deswegen vermute ich, dass es in diesen 3 Bundesländern am ehesten wahrscheinlich den Versuch geben wird, auch bei der Kommunalwahl vorher schon ein bisschen zu punkten. Zumindest stellt sich heraus, dass in diesen 3 Bundesländern ja in den letzten Monaten teilweise recht öffentlichkeitswirksames Austritte aus der Partei der Linken gab, darunter eine ganze Reihe auch aktiver Kommunalpolitiker. Allerdings flächendeckend, muss man ganz klar sagen, wird die Partei dort wohl nicht antreten. Sie wird versuchen, einfach im Fahrwasser der Europawahl auch erste kommunale Verankerungen wahrscheinlich dann eben in Mitteldeutschland zu erreichen.
Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht zur AfD auch nochmal. Die hat ja in den letzten Wochen und Monaten in den Umfragen immer besser und besser ausgesehen. Deshalb haben auch viele Kommunen Sorge, dass die Partei, die ja auch zumindest in Teilen gesichert rechtsextrem ist, in ihren Parlamenten stark an Einfluss gewinnen könnte. Da finde ich aber ein Resultat ganz interessant von den Kommunalwahlen in Niedersachsen vor 2 Jahren. Damals stand die AfD in Umfragen, die so bundesweit stattgefunden haben, schon auch bei etwa 10%. Aber auf die Wahlen in den Kommunen hatte das gar nicht so einen großen Einfluss. In den Kommunalparlamenten ist die Partei eher selten vertreten gewesen und wenn, dann auch oft ohne Fraktionsstatus. In vielen Gemeinden fanden sich auf den Wahlzetteln auch gar keine Kandidierenden der Partei. Und das zeigt aus meiner Sicht schon, dass gute Ergebnisse in den Umfragen noch lange nicht darauf schließen lassen, wie die Menschen dann vor Ort am Ende wirklich ihre Wahlentscheidung treffen, beziehungsweise dass sie durchaus da auch zwischen den verschiedenen Wahlen unterscheiden.
Das sehe ich ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Also ich habe das hier auch bei mir in Brandenburg zum Beispiel beobachtet. Da war ja die AfD, in Kommunalwahlen ja auch bei der letzten Europawahl. Und da hatte die AfD bei der Europawahl hier in Brandenburg mal eben 20% geholt. War stärkste Partei vor 5 Jahren damals schon. Und bei den zeitgleich eben stattfindenden Kommunalwahlen, da hat sie zumindest im Durchschnitt dann deutlich schlechter abgeschnitten. Ich glaube schon, dass das was zu tun hat damit, dass ja bei Kommunalwahlen eben Personen im Mittelpunkt stehen und zum einen gerade in ländlichen Regionen, naja, will sich vielleicht der ein oder andere dann auch nicht öffentlich als AfD zeigen. Das hat die Zahl der Kandidaten, glaube ich, deutlich reduziert. Und diejenigen, die antreten, und das sehe ich dann durchaus positiv, die werden eben häufig, ich sag mal, weniger nach ihrer politischen Haltung als mehr so nach einer persönlichen Eignung von den Bürgern bewertet. Sprich, eine Protestpartei bei der Europawahl ist was vollkommen anderes, als wenn es um konkrete Entscheidungen eben vor Ort geht. Zumindest, wie gesagt, wenn man sich anschaut, wie das vor 5 Jahren hier im Osten gelaufen ist, da haben, ich sag mal, vielleicht die Bürger den Menschen vor Ort weniger zugetraut, die Herausforderungen dann wirklich auch zu lösen.
Mhm. Ja, du sagst ja, es ist eher eine Wahl von Personen als eine Wahl von Parteien, wenn man auf der kommunalen Ebene unterwegs ist. Da spielen dann jeweils aber auch die Wahlsysteme so ein bisschen mit rein. Die sind ja doch zum Teil von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich und damit auch die Menge an Personenzentrierung, die da möglich ist, sag ich mal. Wie groß da die Unterschiede sind, kann man zum Beispiel daran sehen, wie viele Stimmen zu verteilen sind. Jetzt mal nur bei den Bundesländern, in denen dieses Jahr gewählt wird. Im Saarland haben Wählende eine Stimme für das Parlament. In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, also in den Ostbundesländern, sind es 3 Stimmen. In Hamburg sind es 10 und in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind es so viele Stimmen, wie es Sitze im Parlament gibt. Da sieht man ja schon große Unterschiede. Und am meisten Personenzentrierung ist eigentlich möglich in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit diesen sehr vielen Stimmen, die man vergeben kann und das auch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen. In der Praxis funktioniert das aber zum Teil gar nicht so gut. Also ich will es mal ganz kurz anreißen, wie das in den Bundesländern gemacht wird. In Bayern funktioniert das auch so. Wählende können da frei Kandidierende aus allen Listen wählen, kreuz und quer, so viele, wie es eben Sitze gibt. Oder sie können eine Liste wählen, dann machen sie einfach oben an der Liste einen Haken, dann kommen alle Stimmen, die sie haben, dieser Liste zu. Gleichzeitig ist aber auch möglich, mehrere Stimmen an eine einzelne Person zu vergeben. Eigentlich ein System, das total einfach macht, an Parteilinien vorbeizuwählen und komplett auf die Personen zu gehen. In der Praxis zeigt sich aber, dass die meisten Leute dann doch die Listenwahl machen. Woran das genau liegt, es könnte sein, dass es den Leuten einfach zu kompliziert ist. Es könnte auch sein, dass sie am Ende die Menschen, die sie wählen, vielleicht doch nicht so gut kennen. Was aber auf dieses Argument kompliziert noch hinweisen würde, wäre auch die Tatsache, dass in den Bundesländern, in denen so gewählt wird, viel mehr ungültige Stimmen zustande kommen als in allen anderen Bundesländern.
Und in der Tat, was ja auch noch dazu kommt, ist aus meiner Sicht dann tatsächlich das Thema Wahlbeteiligung. Das finde ich auch mal ganz interessant, dass das durchaus ja sehr, sehr niedrig leider teilweise ist. Noch stärker, um das mal zu ergänzen und viel stärker auf Personen ausgerichtet, weil man gar keine Liste wählen kann, ist das zum Beispiel in Brandenburg, gibt es auch in mehreren Bundesländern mittlerweile. Dort kann man eben gar keine Partei ankreuzen. Du hast gesagt, ich wähle die Liste durch, das geht da nicht, sondern ich habe oben auf der Liste zwar den Namen einer Partei, einer Wählervereinigung und darunter dann die Namen auf der Liste. Und die Partei, wie gesagt, kann ich nicht ankreuzen, sondern neben jedem Namen stehen auf der Liste dann 3 Felder. Der Wähler hat 3 Stimmen. Das heißt, er kann jetzt einer Person 3 Stimmen geben oder auch 3 verschiedenen Kandidaten von verschiedenen Parteien oder Listenvereinigungen, jeweils eine, wie auch immer. Das heißt, hier spielen dann die Personen eine noch wesentlichere Rolle. Allerdings gibt es auch hier durchaus Kritik. Ich mache mal so ein Beispiel, weil wir eben über die AfD sprachen. Da tritt für die AfD ein beliebter Tierarzt an. So, der bekommt wahnsinnig viele Stimmen, egal für wen er letztendlich antritt und völlig unabhängig davon, ob er jetzt die Stadt voranbringen will oder soll. Da zählt dann für viele Bürger einfach, der hat meine Katze, der hat meinen Hund, der hat meinen Wellensittich gut behandelt und deswegen wähle ich den. Kann natürlich auch nach hinten losgehen, sowas.
Ja, spannend generell, welchen Einfluss das Wahlsystem da am Ende nochmal auf das Ergebnis haben kann. Ich denke, das ist auch immer für Kandidierende eine wichtige Sache zu berücksichtigen, wie das Wahlsystem vor Ort jetzt eigentlich aussieht, um die Strategie für den eigenen Wahlkampf zu machen. Und damit wären wir ja auch schon wieder bei einem wichtigen Thema, und zwar den Wahlkampf. Da würde mich erstmal deine persönliche Erfahrung auch interessieren, Christian. Läuft das heute alles über das Internet ab oder wie erreicht man die Wählerinnen und Wähler am besten?
Ja, ich sag mal so, das Netz spielt sicherlich irgendwie logischerweise heute eine Rolle, aber ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wie groß die Rolle wirklich ist. Würde mich interessieren, in unseren nächsten Teilen mal in der überfraktionellen Runde, da haben wir unter anderem dann noch einen Wahlkampfexperten und wollen auch mit einem Politikwissenschaftler diskutieren, also da bin ich auf deren Meinung auch ein bisschen gespannt. Was ich aber feststelle, auch bei Wahlen in ganz Deutschland, wenn man die mal ein bisschen analysiert, dass diese persönliche Note im Kommunalwahlkampf so aus meiner Sicht die ja eigentlich wirklich wichtige Stellschraube ist. Also ich mache es mal plakativ, wenn ich sage, so, es geht dabei um Personen. Wenn ich beim Einkaufen fast immer die Person irgendwo, ich sag mal, in einem schicken Hemd treffe, dann sollte der nach Möglichkeit im Wahlkampf auf mal nicht auf cool oder auf lässig irgendwie machen. Das nimmt einen nämlich keiner ab oder umgekehrt das Gleiche. Ich laufe bei mir im Ort, gelinde gesagt, gerne in Labrigger Jeans rum. Mir wird keiner abnehmen, wenn ich dann auf dem Plakat auf mal in einer Buntfaltenhose oder so ähnlich kandidiere. Also soll heißen, es geht da, glaube ich, am Ende um Personen, ums Menscheln. Und das merke ich überall. Das effektivste Mittel, sich wirklich persönlich den Bürgern vorzustellen, muss ich ganz klar sagen, bleibt aus meiner Sicht der klassische Häuserwahlkampf. Also klingeln an Türen, kurz und knapp erklären, wer man ist, was man erreichen will. Dazu vielleicht noch der Flyer mit weiteren Informationen, Telefon, E-Mail-Adresse. Ja klar, dann sicherlich auch die Internetseite, wo man mehr Informationen bekommt. Ich glaube, unterm Strich, das funktioniert eben besser als dieser total durchgestylte Social-Media-Auftritt. Der ist nicht mehr natürlich in der Regel für die Leute.
Ja, und was es, glaube ich, auch zu bedenken gilt, das raten auch viele Meinungsforschungsexperten wie zum Beispiel Manfred Güllner, der das Forsa-Institut gegründet hat, nur nicht zu viel streiten. Das klingt, wenn man in Richtung Politik guckt, erstmal komisch, aber die Analysen aus den Meinungsforschungsinstituten sagen schon, dass die Wählenden in der Kommunalpolitik die Fähigkeit von Menschen erwarten, Kompromisse zu finden. Und für Streit und parteipolitische Querelen wird man dort eher nicht gewählt, sondern für seine Fähigkeit zu vermitteln und zu gestalten.
Ja, ist absolut richtig. Das muss man, glaube ich, auch als Kommunalpolitiker immer mal wieder so ein bisschen ins Gedächtnis rufen. Das Gemeindeparlament ist eben nicht der Bundestag, übrigens rechtlich auch kein Parlament. Insofern ist Gemeinderat ja wahrscheinlich das bessere Wort, weil ja offiziell Teil der Verwaltung. Aber ganz ehrlich, Mitbewerber schlecht machen, das funktioniert eben gar nicht. Wir haben hier keinen amerikanischen Wahlkampf, da wird das so gemacht, in Deutschland, in der Bundespolitik auch. Aber wir reden hier immer über engagierte, ehrenamtliche und eben ja meist auch Menschen im Ort, die ja durchaus ein gutes Ansehen haben. Und ich glaube, da ist so eine Kampagne gegen Menschen, Ehrenamtliche obendrein eben auch noch gemerkt. Das sind keine Parteisoldaten, in Anführungsstrichen, die damit irgendwie Geld verdienen. Ich glaube, Kampagnen gegen solche Menschen, die können am Ende eigentlich nur noch hinten losgehen.
Ja, das glaube ich auch. Was ich aus meiner persönlichen Perspektive vielleicht noch ergänzen würde, was mir bei Wahlen generell negativ auffällt, sind Kandidierende, die ich 4,5 Jahre lang nicht gesehen habe und die mir dann vor der Wahl an jeder Ecke mit einem Wahlkampfflyer auflauern oder plötzlich auf jeder Veranstaltung zu finden sind, egal welcher Art. Da würde ich sagen, wenn man meine Stimme haben möchte, funktioniert es besser, wenn man zu sich steht. Also weiterhin zu den Veranstaltungen und Vereinen gehen, zu denen man immer geht, die Sachen unterstützen, die man immer unterstützt und vielleicht auch nicht mit der Brechstange jede Person davon überzeugen wollen, die auf der Straße an einem vorbeiläuft. Wenn ich den Wahlkampfflyer nicht haben möchte, dann bringt es auch nichts, ihn mir noch dreimal in die Hand drücken zu wollen. Damit kann man meine Stimme eher verlieren.
Ja, das vermute ich auch. Ich glaube, so ein bisschen sei du selbst ist wahrscheinlich der wichtigste Tipp, ne?
Genau. Bleibt die Gretchenfrage. Ich finde sie ja umweltschädlich, meist eher inhaltslos und ziemlich penetrant. Aber wie hältst du es mit guten alten Wahlkampfplakaten?
Ach ja, das Plakat, ja, man kann es abnehmen. Nein, ich glaube, durch so ein Wahlplakat gewinnst du zwar nicht, aber ich sage mal, ohne Wahlplakat kannst du halt auch verlieren. Ich glaube, es kommt am Ende darauf an, und das ist vielleicht das, was du so nervig dabei findest, ob das Plakat vernünftig gemacht ist. Das geht beim Foto los. Ich sprach eben schon vom Anzugträger, der auf lässig macht, aber klar, das muss passen. Aber ganz ehrlich, ich sehe da manchmal Plakate, ich sag's mal ganz böse, da gucke ich ein zweites Mal hin, nicht weil ich so schön finde, sondern weil ich den Eindruck habe, ups, war das gerade ein Fahndungsfoto von Aktenzeichen XY. Also ganz ehrlich, das geht ja teilweise gar nicht, was man da sieht. Und dazu kommt dann diese Phrasendrescherei auf den Plakaten. Also mein Lieblingsspruch, den ich neulich irgendwo gesehen habe, frischer Wind für unsere Gemeinde. Ey Leute, das ist eine Nullaussage. Ne? Also ich meine, entweder habe ich was zu sagen, dann bitte klar und deutlich sagen, was ich will, oder ich lasse es gleich bleiben. Ne? Ich glaube, an diesem Phrasengedresche, genau damit verschrecke ich die Wähler. Es ist, fürchte ich, wirklich das, wo du sagst, ich kann sie nicht mehr sehen. Also ich glaube, wichtig ist am Ende eine klare Botschaft da drauf zu machen. Die kann auch Leute abschrecken. Ich sag mal, schaffen wir mehr Parkplätze in der Innenstadt? Ja, da gibt es Leute, die sagen, furchtbar, ich will weniger Parkplätze. Aber es ist wenigstens ein klares Statement, und es wird diejenigen erreichen, die das dann eben auch wollen. Also kurzum, egal was ich draufschreibe, ich will einfach wissen, wofür die Person steht. Ich glaube, dann ist das Plakat auch durchaus ansprechend, und dann magst du es auch wieder. Umweltschädlich bleibt es zum Teil, wobei die meisten mittlerweile aus Papier, Pappe entstehen und nicht mehr wie früher aus Holz oder Plastik, was lange Zeit üblich war. Insofern, es wird besser mit der Umwelt.
Mit einem richtigen Inhalt würde ich es mir, glaube ich, auch gefallen lassen.
Bin ich beruhigt.
Wo wir gerade bei den Wahlplakaten sind, meistens gucken einen von denen ja ältere Herren an, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Der Frauenteil bleibt erschreckend gering, und auch andere Gruppen sehe ich nicht so häufig. Menschen mit Behinderungen, junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und. Also die Gruppen, die dazu führen würden, dass unsere Gemeinderäte vielleicht etwas mehr auch die Gesellschaft abbilden würden. Was können wir denn da machen?
Ach ja, klingt abgelutscht, ich weiß. Aber werben, 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 moderner werden.
Ja, klingt nett, aber können wir vielleicht auch was konkreter dazu sagen?
Naja, ich weiß, stimmt schon. Also ich mach's mal an einem Thema, konkret Frauen. Ja, es gibt junge Frauen in den Gemeinderäten, das stelle ich fest, so bis Mitte, Ende 20. Dann kommt interessanterweise ein Riesenknick, und dann sitzen da wieder, ich nenne sie dann mal Damen, so ab Mitte 50. Das heißt, was passiert da? Offenbar gelingt es uns einfach nicht, Familie, Beruf, kommunalpolitisches Engagement und Ehrenamt vernünftig miteinander zu vereinbaren. Oder anders gesagt, sobald das Kind kommt, sind die insbesondere Frauen eben raus aus den Gemeindeparlamenten, weil am Ende viele Gemeinden und auch Verwaltungen darauf gar nicht eingestellt sind. Und wenn ich werben sage, dann meine ich eben auch gute Beispiele herausstellen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile eine Reihe von Städten, die haben einen Wickelraum neben dem Ratssaal eingerichtet. Übrigens, ohne mich selbst loben zu wollen, aber das muss ich mal sagen, das war zum Beispiel mein erster Antrag, den ich 2008, da bin ich das erste Mal Gemeinderat geworden, eingereicht habe, dass die Kosten für einen Babysitter übernommen werden, wenn ich eben in der Zeit, wo die Ratssitzung stattfindet, entsprechend Betreuung brauche, weil die Partner eben in Sitzung 16, 17 Uhr nachmittags beginnen, eben häufig auch noch nicht da sind, oder wir auch über alleinerziehende Menschen sprechen. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Ehrenamt an der Stelle auch unterstützt wird. Das kann man ganz einfach in den Entschädigungssatzungen jeder einzelnen Gemeinde mit einbauen.
Und was ja auch sehr hilfreich sein kann und deshalb wichtig ist, sind die technischen Möglichkeiten, ne? Stichwort digitale Sitzung. Wir machen im Job stundenlange Videotelefonate den ganzen Tag lang, aber in vielen Gemeinderäten gibt es bis heute noch die Präsenzpflicht. In vielen Bundesländern gibt es ja die rechtlichen Rahmenbedingungen mittlerweile, um eben diese hybriden oder digitalen Sitzungen stattfinden zu lassen. Viele Kommunen haben sich da aber bisher doch nicht zu durchringen können. Liegt das daran, dass die Technik fehlt, oder wie erklärst du dir das?
Ich glaube, da geht es gar nicht um die Technik. Die ist relativ einfach eingerichtet. Es gibt die paar Standardprogramme letztendlich, die man dafür nutzen kann. Das ist auch nicht sehr schwierig. Aber ich glaube, es geht mehr ums Wollen. Wenn ich gar nicht will, dass sich jemand zuschaltet oder nebenher nochmal mit dem Kind nach dem Kind zu Hause schaut oder ähnliches. Ja, dann biete ich die Technik auch nicht an, weil ich gar nicht auf die Idee komme. Ich glaube, das gehört einfach im ersten Schritt dazu, dass man es in die Satzung der Kommunen mit einbaut, weil dann wird es auch erst wirklich genutzt, kann es ja auch erst genutzt werden. Und es geht hier, wie gesagt, immer wenn die Kommunalordnung des Landes das ermöglicht hat, erst einmal darum, das einzubauen. Und das ist in den meisten Bundesländern, wie gesagt, bisher oder jetzt spätestens nach Corona auch möglich. Insofern machen und ich glaube, dann wird es auch funktionieren. Die Technik findet sich dann schon.
Mhm. Traurig finde ich, nochmal abgesehen von diesem Digitalthema auch, dass Elternzeit für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister da gar nicht geregelt ist. Mhm. Also während Arbeitnehmende ja einfach Elternzeit nehmen können, Elterngeld beantragen können, ist das für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister häufig gar nicht vorgesehen und dementsprechend gibt es dann ja auch gar keine Vertretungsregelungen. Da müsste man aus meiner Sicht dringend nachbessern. Und wenn du eben schon von Vorbildern gesprochen hast, die man herausstellen muss, da würde ich zwei kennen. Da wäre zum einen der Bürgermeister von Empfingen, Ferdinand Truffner. Mhm. Als der 2018 einen Sohn bekommen hat, der sich Elternzeit genommen und jetzt nach der Erfahrung sagt er, das hat alles funktioniert und man muss es nur wollen. Und ähnlich ging es auch Katrin Wörle, Bürgermeisterin in Zeisenhausen. Die hat nach der Geburt erstmal 3 Tage nicht gearbeitet und dann 1 Jahr lang in Elternteilzeit. Geht also auch.
Ja, das glaube ich, sind wirklich diese Vorbilder einfach wichtig. Damit setzt man am Ende auch ein Zeichen für andere. Ich glaube, das Problem ist, neben Sitzungszeiten haben wir schon drüber gesprochen, auch Präsenzpflichten, dass die Entscheidung, was zu tun ist, eben meist von den ja amtierenden Ratsherren getroffen wird. Ne? Und ja, ich sage das eben schon, in der Rush-Hour des Lebens zwischen 30 und 50, da kommen viele gar nicht erst auf die Idee zu kandidieren, weil die Rahmenbedingungen, die sie sehen, in der Kommunalpolitik so sind, dass es für sie einfach ja kaum schaffbar ist. Und deswegen ist, glaube ich, weil eben immer diejenigen, die jetzt schon drin sind, darüber entscheiden, das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Ehrenamt in Rathäusern einfach viel zu wenig präsent. Ich glaube, hier müssen auch die Hauptverwaltungsbeamten und die Bürgermeister einfach Vorbild sein, diese Themen viel, viel stärker vorantreiben, auch wenn man gerade aktuell vielleicht diese Situation gar nicht hat, weil eben gar keiner kandidiert hat, der entsprechend vielleicht das bräuchte. Um das aber zu ändern, ich glaube, wenn keiner im Gemeinderat auf die Idee kommt, da was zu ändern, dann, weil einfach die persönliche Betroffenheit fehlt, ja, dann ändert sich auch nichts. Und ich glaube, da müssen wir auch ran.
Also zusammenfassend könnte man sagen, die Rathäuser sollten wirklich ihren Spielraum intensiv und kreativ nutzen, damit Frauen auch oder generell Menschen, die sich um Kinder zu kümmern haben, die Möglichkeit haben, am Gemeinderat teilzunehmen. Denn eins lässt sich ja jetzt aus der Praxis auch sagen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Ja, das denke ich auch. Also mach's mal ganz konkret, was passieren muss, der Aufruf auch an die Kommunalverantwortlichen. Sitzungszeiten straffen, da gibt es Möglichkeiten der Geschäftsordnung, Stichwort zum Beispiel Begrenzung der Redezeiten, dann das Thema Vertretungsregelungen. Ich gehe mal bewusst einen Schritt weiter. Warum gibt es zum Beispiel noch immer nicht die Möglichkeit, sich ein Mandat für eine bestimmte Zeit zu teilen? In Ausschüssen geht sowas ja auch, dann kommt der eine und dann kommt mal der andere. Ich glaube, dass es durchaus denkbar wäre, gleich zum Beispiel bei der Wahl als Tandem anzutreten. Wir haben ja auch Doppelspitzen und Ähnliches, also da hat sich ja viel geändert. Ich meine, es handelt sich eben auf der kommunalen Ebene um Personenwahl und ich glaube, da gibt es viele Ansätze, viele Möglichkeiten auch zu sagen, gut, dann teilen sich eben diese beiden, wählen sie beide, dann teilen die beiden sich das und je nachdem, wer gerade Zeit hat, ich glaube, das macht es auch viel flexibler. Und natürlich ganz neue Ideen, die auch tatsächlich dann über Landesverordnungen entsprechend geregelt werden müssen, ist klar.
Ich würde zum Schluss auch nochmal Werbung dafür machen wollen, mehr Vorbilder aus den Kommunen zu zeigen, damit sich auch mehr Leute trauen. Das kann nicht nur die lokale Presse machen, sondern das können die Kommunen auch selbst machen mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit, sei es jetzt über Social Media oder das Amtsblatt. Ich glaube, wir müssen den derzeit unterrepräsentierten Gruppen wirklich Mut machen zu kandidieren und dann wird das Gemeindeparlament auch so divers wie unsere Gesellschaft es ist.
Ja, da bin ich absolut bei dir und unbedingt, ich würde sogar noch weitergehen, auch in anderen Vereine mit einbinden, die vielleicht weniger politisch sind, weil manchmal hat man ja diese Anknüpfung an die Politik eben auch über ganz andere Dinge, über den Fußballverein, der Turnclub, was immer es da in der Gemeinde gibt, auch die können eben Vorbilder zeigen, weil eben Vorbilder immer auch Nachahmer erzeugen. Ja, und genau die brauchen wir eben in der Kommunalpolitik.
Mhm. viel Stoff, den wir auch im zweiten Teil unserer Reihe wieder bearbeiten werden. Kommunalwahlen, das Fundament der Demokratie. In der nächsten Ausgabe laden wir uns wieder einen sachkundigen Einwohner ein. Das wird diesmal ein Bürgermeister sein. Und so viel sei schon mal verraten. Er ist gleichzeitig auch Podcast-Kollege und hat es in seiner Kommune geschafft, junge Menschen für Politik wirklich zu begeistern.
Ja, da bin ich mir auch absolut sicher, das ist was für Sie. Unsere Podcasts erscheinen immer am letzten Mittwoch im Monat. Klar, überall, wo es Podcasts gibt. Also schauen Sie vorbei. Spotify, Apple Music, Deezer, natürlich auch auf unserer Homepage. Soll heißen, die nächste Folge hören Sie ab Mittwoch, dem 28. Februar. Und noch ein Hinweis auf eine spannende Veranstaltung am 13. März. Die passt sehr gut zu diesem Podcast. Jugend für Politik begeistern. Das ist eine Fachtagung der Hochschule Harz in Kooperation mit Kommunal. Die Anmeldung ist kostenlos. Achtung, es gibt schon relativ viele Anmeldungen und es gibt gut 100 Personen, die nur teilnehmen können. Wir sind bei 80 Anmeldungen. Den Link deswegen auf der Einladung oder auch zur Einladung vielmehr, den finden Sie auf unserer Homepage, schnell vorbeischauen, natürlich auch in den Shownotes, 13. März, Hochschule Harz in Halberstadt. So, das noch als kleiner Hinweis am Rande. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächsten Folgen hier. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wie immer, bleiben Sie hören.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Spannende neue Einblicke. Das war Kommunalperspektive, die ungewöhnlichste Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Jetzt monatlich überall, wo es Podcasts gibt. Von uns noch ein Hinweis in eigener Sache.
Merken Sie sich unbedingt den 28. und 29. August vor.
Da startet nämlich das Messeevent des Jahres in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Mehr als 100 Aussteller warten mit innovativen und praktischen Lösungen für Kommunen auf Sie.
Ob internationaler Konzern oder kleines Startup, visionäre Ideen und ihre Macher in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Jetzt kostenfrei anmelden und dabei sein www.messe-kommunal.de.
Die Messe Kommunal am 28. und 29. August in Oldenburg. Wir sehen uns.